Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, dem Podcast für alle, die Energie nicht nur nutzen, sondern wirklich verstehen und auch mitgestalten wollen. Denn hier geht es ja um den Sektor, der gerade eine ganze industrielle Revolution durchläuft. Und heute wird es besonders spannend. Mein Gast ist Adrian Renner. Der war früher erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer und ist heute Gründer von Feld Energy oder Feld Energie im Bereich Agri-PV. Und wer die letzte Folge mit dem Energiefrühstück gehört hat oder auch beim letzten und vorletzten Energiefrühstück in Hamburg dabei war, der weiß, was Alex da typischerweise so sagt in den einführenden Worten, nämlich, dass es in der Energiebranche aktuell so viel zu tun gibt und zu lösen gibt, dass sich das anfühlt wie E-Commerce von vor 10 Jahren. Und Adrian ist im Prinzip genauso ein Case. Also vom Aufbau der Global Savings Group, wo er da so Milliarden GMV, 1000 Mitarbeiter oder so hatte, jetzt einfach zum Aufbau nachhaltiger Energieinfrastruktur auf landwirtschaftlichen Flächen gekommen ist. Und was ich in dieser Folge sonst so erwartet, also genau, Agri-PV, erstmal die Definition davon, habt ihr vielleicht schon mal überall gehört, aber was ist das eigentlich genau und warum gibt's da so viel Vorteile, warum ist es auch kein Nullsummenspiel, sondern so Win-Win, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Energiewirtschaft, die Energiewende und wie man so Solarparks, wie er sie betreibt, skalierbar macht, auch ohne 40 MW-Projekte, sondern mit vielen, vielen kleinen Projekten und da spielen die hofnahen Anlagen eine Rolle und er erklärt auch so ein bisschen, warum das der so unterschätzte Hebel ist. Ja, und ich persönlich finde es einfach super inspirierend, mit Leuten wie Adrian zu sprechen und zu hören, dass er jetzt einfach echte Probleme lösen will, statt weiter irgendwie Konsum zu optimieren. Also, eine richtig tolle Story zwischen, ich sag mal, Tech, Impact und Landwirtschaft und wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Hi Adrian.
Hi Ilan.
Guten Morgen, muss man ja sagen, an diesem wunderschönen Mittwochmorgen hier, kurz der letzte Tag noch im April, kurz vorm 1. Mai-Wochenende, verlängertem Wochenende. Du bist gerade in Berlin auf einer Mission und hast gedacht, du kommst bei uns im UNO-Office vorbei und wir können einen Podcast mit dir aufnehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, mega cool, dass du es geschafft hast. Ich weiß gar nicht so viel über das, was ihr tut. Du bist der Gründer und Geschäftsführer von Feld Energy. Agri-PV haben wir auch noch gar nicht gehabt. Wir haben viel PV-Themen gehabt. Aufdach, Solar, Kleinsolaranlagen, aber auch Großfläche, Vermarktung. Also wir haben Enerpark da gehabt mit Stefan Müller. Wir haben die Vermarkterseite da gehabt mit Flexpower, Max und Armani, Geschäftsführer von Flexpower. Von daher super spannend, mit dir jetzt mal zu sprechen, wie das ganze Thema Agri-PV sich entwickelt. Da gibt es ja auch viel Neuerungen regulativer Art und so kürzlich, die das ganze Thema wirklich mega spannend machen. Bevor wir zu tief einsteigen ins Thema, magst du dich als Person nochmal vorstellen? Weil da ist auch ganz viel Spannendes mit dabei.
Gerne. Ja, Adrian Renner, 44 Jahre alt, komme meines Zeichens aus dem klassischen deutschen Mittelstand. Ich habe nach dem Tod meines Vaters, wie ich Anfang 20 war, das Unternehmen übernommen, habe das 2 Jahre dann zusammen mit meiner Mutter dann eben geführt. Habe dann aber mir doch irgendwann mal gewünscht, dass ich mal was anderes mit meinem Leben mache, als eigentlich nur der Wunsch der Familie, das bis zu meinem Lebensende weiterzuführen. Mhm. Und habe dann gesagt, hey, ich möchte mir noch mal was anderes angucken. War dann ein paar Jahre in der Beratung, wo ich dann aber dann auch nach 5, 6 Jahren gemerkt habe, naja, irgendwie das unternehmerische Herz schlägt dann doch zu laut. Mhm. Und ich möchte doch wieder nicht nur Entscheidungen vorbereiten, sondern auch Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Und habe dann mit 2 Freunden damals die Global Savings Group gegründet, haben das dann von 2012 bis dann 2024 aufgebaut, habe dann aber mit der Geburt meiner Kinder immer kritischer auf das Geschäftsmodell eben geguckt.
Mhm. Kannst du ganz grob umreißen, nochmal Global Savings Group,
ja, sozusagen was? Ja. Also das ist am Ende des Tages eine Plattform, die unterschiedlichen Endkunden bei Kaufentscheidungen eben hilft.
Mhm.
Ja, Online-Kaufentscheidungen, Offline-Kaufentscheidungen, also so Plattformen, die dazugehören, sind so Seiten wie MyDeals in Deutschland, wie man sie kennt, Cashback-Seiten wie Schub oder Igral. Und zum Ende hin hatten wir ungefähr ja so knapp 5 Milliarden GMV, 250 Millionen Umsatz, also Kommissionsumsatz. Ja, und wir haben die 1000 Mitarbeiter. Ja.
Okay. Also richtig klassisch E-Commerce.
Hardcore E-Commerce, Affiliate Marketing, komplette Programm. Ja, nee, war eine super Zeit, hab viel gelernt, hab viel Spaß dabei eben gehabt, aber umso älter ich eben geworden bin, umso mehr, vor allem mit der Geburt meiner Kinder, war es für mich dann so, dass ich mir gedacht habe, ich tue mich ein bisschen schwer, die ganze Zeit nur mein Geld damit zu verdienen, Konsum zu pushen.
Mhm. Ja.
Und zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, liebe Investoren, liebe Mitgründer, seht's mir bitte nach, aber ich muss was anderes mit meinem Leben machen. Ich kann es persönlich mit mir nicht mehr vertreten.
Mhm. Ja.
Und dann bin ich letztes Jahr eben raus und habe mir dann eben überlegt, okay, was kann ich irgendwie machen, wo ich so der Gesellschaft und dem Planeten was Gutes tun kann. Mhm. Ein bisschen wieder was zurückgeben.
Mhm.
Ja, und hatte mir dann unterschiedliche Technologien angeguckt, unterschiedliche Climate-Tech-Startups. Habe dann ein Buch gelesen, das einen sehr nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht hat, Project Drawdown.
Von wem? Weißt du, was den Autor?
Den Autor weiß ich nicht. Es ist ein Klimawissenschaftler. Hat mir der Tim Schumacher empfohlen gehabt. Da schauen die sich unterschiedliche Technologien eben an, welche am Ende des Tages den biggest bang for the buck haben. Ja, mit welchen Technologien kann ich eigentlich am besten auf den Klimawandel eben einwirken?
Mhm.
Ja, also Adaptation und Mitigation. Und bin dann bei dem Thema Agri-PV gelandet und hatte dann so ein halbes Jahr, so die Digitalbranche würde man sagen, eine Discovery-Phase, also eine Phase, wo wir uns genauer angeguckt haben, hey, wie sieht die Wertschöpfungskette eben aus? Mhm. Wer sind jetzt die unterschiedlichen Akteure? Habe dann viel mit Landwirten, mit Behörden, mit Gemeinden eben gesprochen, um zu verstehen, ist da ein Markt eben da?
Mhm.
Ja, kann ich damit wirklich ein wichtiges Problem eben lösen?
Mhm.
Oder halt eben nicht? Und dann sind wir zu einem Ergebnis gekommen, ja, finden wir spannend. Hatten dann auch unsere erste Anlage zusammen mit der TU München jetzt damals beauftragt bekommen. Jetzt steht sie zwischenzeitlich auch. Und haben dann einfach gesagt, okay, das lass reingehen. Und ich wollte eigentlich erstmal nur aus meinem eigenen Geld heraus die Firma weiter aufbauen. Und hatte aber das Glück, dass wie mich dann Leute halt gefragt haben, hey, was machst du jetzt eigentlich? Und ich einfach nur eben erzählt habe, hey, das ist jetzt so das Agri-PV-Business, was wir vorhaben. Habe ich das Glück, dass ich einige befreundete Unternehmer und Investoren halt da gesammelt haben und gesagt haben, hey, wir würden da gerne mit rein investieren. Also das war eigentlich sehr, sehr schön, wenn du nicht selbst wirklich pitchen musst.
Ja. Cool, ja. Schön. Also die Story von McKinsey zu Impact kenne ich schon, weil mein Mitgründer Tobias, Tobi, der sozusagen hat ja auch viele verschiedene Positionen in seinem Leben gemacht, aber kam auch mal von McKinsey und hat gesagt, ich möchte mehr Impact haben. Das kann ich, weil McKinsey-Leute sind immer schlau. Die können dann irgendwie, die können sich die Daten gut reinziehen und dann informierte Entscheidungen treffen. Aber jetzt von dir sozusagen als Serienunternehmer mit langjähriger Erfahrung in der Gründung und Führung, Skalierung, wachstumsstarker Unternehmen aus dem E-Commerce in die Energiebranche zu wechseln, erinnert mich an das, was Alex, du kennst ja Kassenzone, kennst ja sicher auch, ne? Dann, wenn du aus dem E-Commerce-Bereich kommst, letztes Jahr beim Energiefrühstück gesagt hat. Da hat er nämlich irgendwie so in der Anmoderation gesagt, so hier ist irgendwie so viel Lebendigkeit im Raum, ist so Buzz und so wie ihr euch alle austauscht, da scheint total viel Neues zu entstehen. Das erinnert mich an die Zeit vor 10 Jahren, wie wir da im E-Commerce losgestartet sind. Und genau, und du bist ja jetzt sozusagen ein Case in Point für dieses, für diese These.
Absolut. Also es ist auch ehrlicherweise unser Eindruck, dass die Energiewirtschaft gibt es natürlich eigentlich schon über ein Jahrhundert, aber jetzt der erneuerbare Energiensektor, hatte ich eigentlich persönlich auch gedacht, wie ich da reingekommen bin, hey, hier muss ja schon irgendwie jede Menge Standards irgendwie geben und jede Menge Analysen, ja, und es eigentlich sich schon Best Practice in unterschiedlichsten Ebenen eigentlich entwickelt haben. Und da war zu meiner Überraschung nicht so viel da, wie es ich eigentlich erwartet hatte. Mhm. Ja, und ja, also deswegen teile ich die Einschätzung vom Alex da total. Ja.
Cool. Und wenn du von wir sprichst, machst das nicht alleine. Wahrscheinlich gibt es noch gibt's ein Gründerteam.
Genau, ich habe noch einen weiteren Mitgründer, Lukas, mit dem ich das jetzt seit letztes Jahr eben mache. Und ja, ich mache mehr so den Sales-Teil von der Investorenseite und eher mehr so die Operations so im Hintergrund.
Mhm. Okay, und dann vielleicht sozusagen als Einstiegsfrage für eure, also Unternehmerstory verstanden, Unternehmensgründungsstory noch ein bisschen tiefer reingegangen. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, so nach den bisherigen unternehmerischen Erfolgen dann unbedingt Agri-PV zu machen? Also versus, was weiß ich, nur PV auf Freiflächenanlage oder andere Themen, die man ja auch in der Energiewirtschaft, in der Energiewende voranbringen kann.
Ja. Also unser Bestreben war es, dass wir ein Geschäftsmodell eben finden, was in der Energiewirtschaft immer noch skalieren kann.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig eigentlich nicht im klassischen Software-Business unterwegs zu sein, weil aus unserer Sicht halt, sei es Landwirt, also die Klimakrise ist eine physikalische Krise. Ja, und da kann Software einen Beitrag dazu leisten, ja, aber sie reduziert an sich jetzt nicht die CO2-Moleküle, die da durch die Gegend fliegen.
Mhm.
Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich wirklich ein physisches Produkt eben haben, das dazu eben beiträgt. Aber gleichzeitig muss es skalierbar sein. Das ist ein bisschen so ein Stretch,
mhm.
ja, weil natürlich digitale Produkte schneller skalieren und einfacher skalieren. Und bei dem Thema Agri-PV, wie wir es uns angesehen haben, haben wir auf der einen Seite gesehen, okay, diese Lösung, dass du Landwirtschaft und Energiewirtschaft miteinander synergetisch kombinierst, mhm. ja, und gleichzeitig aber dich in einem Segment bewegst, und da komme ich jetzt auch drauf, wir machen nicht nur Agri-PV-Projektgeschäft, mhm. ja, wo du ganz normal wie jeder PV-Projektierer, dass du dann zum Gemeinderat eben dackelst, ja, und dann dein Konzept eben vorstellst, dann brauchst du den Aufstellungsbeschluss, dann entwickeln sich dann Mehrheiten für oder gegen dich, ja, und dann hast du dann halt irgendwie so einen Zeitraum von irgendwie, keine Ahnung, 2 bis 3 Jahren,
mhm.
bis das Ding dann das Bauleitplanungsverfahren dann halt durch ist oder nicht.
Mhm.
Und das war aber für uns nie so der Ansatz, den wir gesagt haben, das ist kein skalierbares Geschäftsmodell. Ja, weil du sehr lange Prozesse hast mit sehr viel Unsicherheit.
Mhm.
Ja. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, das zu machen. Deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf sogenannte hofnahe Agri-PV-Anlagen.
Mhm.
Ja, das sind kleine 2,5 Hektar große privilegierte Flächen rund um die Höfe. Ja. Und die werden privilegiert eben behandelt. Das heißt, du hast da, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, musst circa 2 bis 3 Monate warten, ja, von dem Bauantrag bis zur Baugenehmigung.
Mhm.
Ja, also wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal eben gemacht. Das stellt sich auch als stabiler Wert eben heraus. Also auf einmal eine Sache, wo du vielleicht 26, 28 Monate irgendwie warten müsstest, 2,5 mhm. Jahre, ja, ist es eher so, dass du dann feststellst, hey, das kriege ich in 2 bis 3 Monaten hin. Ja.
10x.
Absolut, absolut. Und vor allem nicht nur in Geschwindigkeit, sondern aber auch eine Rechtssicherheit, die mhm. du halt eben hast. Ja, es ist anders als beim PV-Projekt, wo du dann halt startest, ja, und dann sagst, naja, vielleicht 50-50 oder 60-40 Chance, dass das Ding durchgeht.
Mhm.
Ja, hier ist halt eher so, dass wir von 95% eben merken, dass es halt eben durchgeht. Und das ist dann halt ein Moment, wo du dann halt sagst, hey, wenn ich dann so viel Sicherheit dann eben habe, dann sind das vielleicht kleine 1-Megawatt-Projekte, nicht mhm. so groß wie ein 20, 30, 40 Megawatt-Park. Ja. Aber ich kann die schnell
mhm.
durchbringen, durch so einen mhm. Prozess, ja, und sicher durchbringen. Und dann gesagt, hey, das ist eigentlich aus unserer Sicht, kannst du Solarparks skalierbar machen.
Mhm.
Weil, wie ich mit PV-Projektentwicklern gesprochen habe, haben die mir eine interessante Sache gesagt. Aus ihrer Sicht skaliert PV nur über Größe und nicht über Anzahl.
Mhm.
Und das war so ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, das klingt für mich nach einem Glaubenssatz,
mhm.
ja, der ist mal wert, es getestet zu werden.
Möchte ich mal challengen, sehr gut.
Ja, und ich glaube, um so mein Gefühl auch dafür zu bekommen, die ersten Netzanfragen, die wir gestellt haben, haben uns 3 Wochen gedauert. Jetzt mhm. sind wir runter auf 3 Stunden.
Ja,
ja, weil wir extrem...
Mehr als 10x. drei Wochen, 165 mal drei, 400, 500 Stunden zu, wie viele Stunden? 3 Stunden.
Ja.
Okay, das sind ja mehr als 100 X.
Also, 200 du kannst da unglaublich viel eben machen durch Digitalisierung oder auch, das ist so eine der großen Probleme, die du ja hast als PV oder auch Windkraft, Parkentwickler ist ja, du weißt nicht, wo Netzeinspeisekapazität ist. Es gibt keine öffentlich verfügbare Netztopografie.
Wir haben halt das aus Sicherheitsgründen, die zitieren die Netzbetreiber, sagen dann immer kritische Infrastruktur, wir wollen nicht, dass da irgendwie was angegriffen werden kann und so.
Gut, in anderen Ländern gibt es diese Transparenz. Ja, keine Ahnung, was die dann für Gedanken dazu haben, ja, aber.
Oder man könnte sie ja auch so geschickt darstellen, also organisieren, dass es jetzt nicht alle immer sehen können, sondern nur berechtigtes Interesse das sehen kann. Und das kannst du ja relativ gut prüfen und dann auch. Aber ja, ja.
Genau, absolut.
Other story, aber ja. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Wir haben mal so Satellitendaten, so Image-Segmentierung, Image-Detection-Algorithmen auf Satellitenbilder anwenden wollen, um Oberleitung von so Mittelspannungs-Verteilnetzbetrieb, Grünschnitt-Optimierung, Predictive Maintenance auf, auf so, das habe ich mir mal genauer angeguckt. Von daher, ja, aber das Problem kenne ich.
Genau. Und wir haben uns halt dann eine Software eben gebaut, ja, wo wir über die Web-Interfaces, die es halt von den Netzbetreibern eben gibt, ja, wo du ja einfach, wenn du normaler PV-Parkbetreiber irgendwie bist und dich fragst, hey, wie sieht denn für mich meine Anlage auf meinem Flurgrundstück eben aus? Ja, kann ich da eine Anlage bauen, wo ist der nächste Netzeinspeisepunkt? Ja, und wir haben halt eine Software gebaut, die halt diese Informationen eben nimmt und aufarbeitet, und so haben wir einen Layer drüber gelegt, wir sind momentan nur in Bayern unterwegs, Layer aufgebaut, wo wir gesehen haben, okay, hier und der Region gibt es ein Cluster, wo noch Netzeinspeisekapazität gibt, da nicht, ja, und damit können wir halt unseren Vertrieb und unser
Markt. Aber wie habt ihr die bestimmt, die Netzeinspeise, also was sagen, durch ganz viele Anfragen, oder?
Genau, du kannst.
Ah, okay, ist das smart.
Ja, wir haben so einen Layer drüber gelegt.
I like it.
Ja, und dann kannst du natürlich deine eigene Topografie aufbauen.
Okay. Super spannend. Versuch mal nochmal Agri-PV für die totalen, also ich habe war letztes Wochenende auf dem Cheftreff, das ist in Hamburg so eine Konferenz, wo ganz viele so junge Menschen so am Anfang von ihren Werdegängen, wie sich orientieren beruflich, und total viel tolle Gespräche auch zur Energiezone geführt, und da habe ich aber gespiegelt bekommen, manchmal so tauchen wir zu schnell, zu tief ab in die Fachthemen, und lass uns von daher ganz gerne sozusagen total einfach für den Laien, die Laien, was ist AGPV? Man verbindet, man löst den, so wie ich es verstehe jetzt in meinen einfachen Worten, man löst den Flächenkonflikt auf zwischen ich nutze das für die Landwirtschaft und ich nutze das für die Energiewirtschaft und bringt das zusammen und kann auf einmal beides machen. Aber wahrscheinlich ist es ja trotzdem begrenzt, was man machen kann. Und deswegen, vielleicht kannst du noch mal einmal sozusagen, how does it work?
Absolut. Nee, also auf einer sehr übergeordneten Ebene kann man einfach sagen, klassischerweise musst du dich entscheiden, entweder mache ich einen Solarpark und erzeuge Strom oder ich mache Landwirtschaft und erzeuge Nahrungsmittel. Ja, entweder das eine oder das andere. Deswegen habe ich die ganz klassische Flächenkonkurrenz gehabt. Ja. Und Agri-PV sagt, ich löse diese Flächenkonkurrenz eben auf. Ich mache bei einer Fläche beides. Ja. Und habe dadurch eben den Vorteil, dass ich die Flächeneffizienz deutlich erhöhe. Und um das mal zu veranschaulichen, weil ich hatte das letztens auch mit einem Investor und auch mit einem PV-Parkbetreiber, irgendwie, weil die gesagt haben, hey, das ist doch am Ende des Tages ein Nullsummenspiel. Ja, entweder mache ich auf dem einen Feld halt dann einfach nur PV und auf dem anderen mache ich halt ganz normal irgendwie Agri. Ja, ist doch viel effizienter, um das so eben zu machen, weil dann schränke ich mich nicht ein.
Wenn man genügend Flächen hätte, wäre es ja auch.
Ja, lass uns mal. Stell dir mal vor, du hast 100 Hektar Land. Ja, und dann fragst du dich, was mache ich mit diesen 100 Hektar? Wenn du das PV-mäßig zuballerst mit Freifläche, kriegst du so 110 Megawatt ungefähr drauf. Ja, Faktor 1,1. So, dann ist das Ding aber aus der Landwirtschaft draußen. Eine Option. Andere Option ist, du sagst, du machst Agri-PV, ja, dann kriegst du auf der Fläche halt, ja, kriegst du nicht genauso viel Leistung eben da drauf wie bei PV, ja, aber du kriegst 80% von PV. Also wir kriegen ungefähr dann 80 Megawatt an Leistung eben hin. Aber gleich.
Also kleiner Effizienzverlust, 20% oder 25 oder was?
Genau, hast etwas PV-Verlust. Aber gleichzeitig ist es so, dass du landwirtschaftlich, ja, was du an Fläche und Ertrag verlierst, ja, vielleicht gerade mal, naja, vielleicht maximal 10% eben verlierst.
Okay, wow.
Ja, und auf einmal hast du die 75-80%, die du energiewirtschaftlich eben hast, plus dann eben nochmal die 80%, die du landwirtschaftlich eben hast, ja, und es ist eben kein Nullsummenspiel, sondern du hast die Flächeneffizienz auf 160% eben hochgehoben. Und es ist sogar, wir haben viele Fälle, also ich bekomme letzte Woche von einem Hopfenbauern, ja, Bayern und Hopfen, ja, aber der hat zu mir gesagt, hey, weißt du, Arthur, wenn die Sommer weiter so bleiben, die Frühlinge vor allem, weiter so bleiben, wie es die letzten paar Jahre eben so war, kannst du vergessen, dass wir auf normale Art und Weise in Deutschland Hopfen anbauen können.
Wir haben doch jetzt auch wieder einen super trockenen März, oder?
So ist es. Es ist zu trocken und es ist zu heiß. Mhm. Wir brauchen diese PV-Module, um zusätzliche Verschattung eben zu generieren, um die Bodenfeuchtigkeit zu halten. Mhm. Ja, weil sonst hast du eine ganz klare Versteppung. Deswegen, das ist, wir haben landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht nur also dann vielleicht weniger Ertrag haben dadurch, dass du Agri-PV drauf ausbringst. Du hast landwirtschaftliche Erzeugnisse, die durch Agri-PV erst weiter ermöglicht werden.
Genau, mehr Ertrag.
Genau, die, wo du mehr Ertrag generierst, dass es überhaupt noch möglich ist. Ja? Und das ist, glaube ich, um das auch zu veranschaulichen, ist es eben kein Nullsummenspiel. Es ist nicht das eine oder das andere. Ja?
Okay, also was ich mich sozusagen grob erinnere, die Leute, die irgendwie für Freifläche PV argumentiert haben, ich sag mal jetzt so vor 5 oder 10 Jahren oder so, da hieß es immer, hey Leute, es gibt ganz viel Monokultur und also irgendwie Rapsöl oder so, das ist ja auch dann zur Brennstofferzeugung oder so, die wir auch gar nicht unbedingt brauchen in einer elektrifizierten Welt und deswegen gibt es dieses Flächennutzungsproblem gar nicht. Aber selbst wenn es das gäbe, dann sagst du, okay, wir haben eigentlich Win-Win, wir haben höheren Ertrag und Flächennutzungseffizienz geht eigentlich nach oben, beziehungsweise ermöglicht Dinge, die vorher oder die in Zukunft vielleicht gar nicht mehr möglich wären.
Genau, warum soll ich mich denn mit einer geringeren Flächeneffizienz dann eben zufrieden geben?
Ja. Got it. Okay, also macht irgendwie sowohl ökonomisch als auch ökologisch Sinn für die Landwirte, aber auch für die Energiewirte.
Absolut.
Und dann hast du eben einen Begriff genannt, den kannte ich noch nicht oder der ist spannend für mich, die hofnahe PV hat ein besonderes Regime. Ich habe mit Freunden zusammen einen alten Bauernhof gekauft hier in Brandenburg in der Nähe. Das ist jetzt, glaube ich, also zu klein, als dass man, also es ist 1,5 oder 1,4 Hektar und da sind so Felder drumherum. Vielleicht könnten wir von dem einen oder anderen Bauern ein bisschen was pachten und da Agri-PV raufmachen. Aber erzähl mir nochmal, was hat es mit der Hofnähe und mit dem Regime zu tun?
Es gibt, du kannst in Deutschland auf 3 Arten PV-Anlagen bauen, ja, genehmigungsrechtlich. Das eine ist, wenn du im Außenbereich dich bewegst, ja, dann machst du eine ganz normale Bauleitplanung. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dann gehst du zum Gemeinderat, stellst dein Projekt eben vor, sicherst dir politische Mehrheiten, die bleiben dann hoffentlich. Vielleicht ändern sie sich aber auch wieder. Ja, und dann hast du dann nach 2 bis 3 Jahren dann deine Zustimmung, dass du das Ding dann bauen kannst. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das kennst du entlang von Autobahnen und Gleisen. Ja, da hast du bestimmt häufig gesehen, dass links und rechts viel PV eben steht.
Ja.
Da hast du die 200 Meter Korridore links und rechts, ja, wo du privilegiert bauen kannst. Was heißt privilegiert? Da musst du nicht zur Gemeinde, ja, sondern du gehst einfach zum Landkreis, zum Landkreisamt.
Baubehörde, untere Baubehörde oder sowas dann?
Ja, also du gehst zur Baubehörde des Landkreises, ja. Und wenn du die Kriterien eben dann erfüllst, ja, dann kannst du einfach bauen. Ja, also das ist relativ klar eben definiert und deswegen geht es auch relativ schnell. Ja. Die zweite Art war das. Entweder entlang von Gleisen oder Autobahnen, 200 Meter Korridor. So. Und jetzt gibt's seit knapp 2 Jahren, seit Mitte 2023, die sogenannte hofnahe Privilegierung für Agri-PV. Ja. Und die besagt, dass jeder Hof, jeder Landwirt einmal eine hofnahe Agri-PV eben bauen darf. Mhm. Und zwar auf maximal 2,5 Hektar.
Also die Obergrenze ist nicht die Untergrenze.
Das ist die Maximalfläche, genau. Und es muss, diese Agri-PV-Anlage muss in einem sogenannten räumlich funktionalen Zusammenhang zum Hof stehen. Mhm. Ja. Das ist so die Bundesgesetzgebung. Mhm. Ja. Die Interpretation, was räumlich funktional eben bedeutet, mhm. ja, legen momentan die Länder eben aus. Mhm. Ja, da gibt's Erlasse von den Bauministerien, ja, in Bayern, die da schon sehr viele Erlasse rausgegeben haben, da wird es relativ weit interpretiert, mhm. weil es auch in Bayern sehr stark gewollt ist, das Thema mhm. Agri-PV. Ja, da wird interpretiert, hey, das kann bis zu einem Kilometer von dem Hof entfernt sein. Das ist ein räumlicher Zusammenhang. Mhm. Funktional heißt nur, es muss dem Hof bzw. der Landwirtschaft dienen. Also das heißt nicht, dass der Strom, den du dort erzeugst, mhm. ja, auch dort verbraucht werden muss. Also du kannst auch voll einspeisen.
Got it.
Ja, genau. Und dadurch hast du halt eine viel schnellere Möglichkeit, diese Anträge eben zu bekommen. Und das können die Landwirte teilweise selbst machen oder teilweise lassen sie es uns auch betreiben. Ja.
Got it. Und das macht ihr jetzt seit wie lang schon? Also wann seid ihr gestartet?
Je nachdem, wo du Start irgendwie betreibst oder siehst, also unser TU-Projekt haben wir Anfang Mai, Juni letzten Jahres eben okay. gewonnen und die Company gegründet hatten wir, ich glaube im September.
Ja,
Juni,
Got it. Und habe ich das richtig gelesen hier in meiner relativ kurzen Recherche vorher, dass ihr kürzlich auch eine Pre-Seed-Runde gemacht habt und Finanzierung?
Genau. Wir haben insgesamt über 2 Millionen Pre-Seed eingesammelt. Ja, unter anderem von Holzbrink.
Oh ja. HV.
Ja, genau. Und auch den Flixbus-Gründern. Ja,
cool.
Und ja, also sind sehr zufrieden mit ihnen.
Ja. Genau. Okay, und was sind so, also dann denkt ja dann immer irgendwie in so Zyklen von Runden, 12, 18 Monate oder so. Wir sprechen ja auch gerade sehr viel mit Finanzierern. Was steht gerade so an? Wofür Mittelverwendung? Was baut ihr? Baut ihr hauptsächlich Produkt, also Software oder was?
Ja, gute Frage. Also wir sind momentan sehr gut finanziert, also uns reicht das Geld weit ins nächste Jahr eben hinein. Mhm. Wir haben keinen Cashbedarf momentan, aber wir sehen momentan eine sehr gute Zeit, es weiter noch stärker zu skalieren.
Mhm.
Dazu hatten wir gestern auch mal ein Board-Meeting rund um das Thema und haben dann eben festgestellt, hey, wir sehen sehr viel Annahme von den Landwirten von dem Thema. Wir sehen sehr hohe Bereitschaft von den Gemeinden und regulatorisches Umfeld ist auch sehr günstig dafür. Mhm. Wir sehen, dass es ökonomisch ein guter Case ist.
Mhm.
Ja. Und deswegen würden wir in den nächsten Monaten weiter Gas geben und das Thema weiterentwickeln, dass wir mehrere hundert Anlagen dann stehen haben in den nächsten paar Jahren. Und das natürlich immer in einer Kombination mit einem Speicher. Ja, nur so macht es wirklich.
Das wäre dann natürlich auch noch ein Themenblock gewesen, da würde ich noch mit der reinzoomen.
Genau.
Schaut ihr auf.
Ja, nee, absolut. Das ist total.
Speicher und spannend. Ausrichtung, das waren so die zwei Sachen.
Genau. Und deswegen, wir wollen jetzt möglichst schnell wir haben einmal die TU-Anlage, welche jetzt eben schon gebaut ist. Und wir haben jetzt noch ein, zwei weitere Anlagen, die wir jetzt auch möglichst schnell eben bauen wollen. Ja, versuchen wir so möglichst in unterschiedlichen Teilen Deutschlands, also vor allem Bayern und Baden-Württemberg eben aufzubauen, dass du einen Demonstrator für unterschiedliche Landwirte eben hast, dass du es ihnen zeigen kannst. Genau, also möglichst schnell möglichst viel Anlagen zu bauen, das ist eigentlich unser Thema.
Cool, dann also Demonstrator, wir nehmen ja einen Podcast auf und die meisten Leute hören uns nur zu, obwohl es es auch auf YouTube gibt. Wie kann man das beschreiben? Wie sieht eine Agri-PV-Anlage aus versus eine normale Anlage? Also ich stelle mir das so vor, der Trecker muss irgendwie noch durchfahren können.
Ja, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das heißt ja auch Agri-PV und nicht PV-Agri. Ja.
Ja.
Also die Landwirtschaft soll da auch im Vordergrund eben stehen, dass das weiter Also wir wollen ganz bewusst nicht, dass das jetzt zu einem Missbrauch irgendwie eben kommt, dass ich nur so Pseudo-AKPV irgendwie mache. Also ich treffe viele Landwirte, die mir auch gesagt haben, ja, ich mache schon AKPV, unter meiner Freifläche habe ich 10 Schafe.
Mhm. Ja. Naja.
Das ist halt so, das ist nicht der Gedanke. Ja? Und das ist eigentlich genau in die Richtung, wo du es nicht laufen lassen möchtest, ja, dass das dann so eine Pseudo-Veranstaltung eben wird, sondern, und so ist es auch vom Gesetzgeber her gedacht, die landwirtschaftliche Hauptnutzung muss erhalten bleiben. Mhm. Ja, und du darfst auch maximal, sonst darfst du auch nicht weiter im AKPV-Förderregime eben bleiben, du darfst maximal einen Ernteertragsverlust haben von einem Drittel.
Okay.
Ja, aber davon, also die Studien, die wir bis jetzt gesehen haben, bist du meilenweit davon entfernt. Mhm. Also bist du also viel, viel besser als das.
Mhm.
Ja, also teilweise sogar mehr Ertrag auf der AKPV-Fläche. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was gibt's für Arten von Anlagen? Also, es hängt immer sehr stark von der Landwirtschaft ab, was du gerne eben bauen willst. Wenn du Weide eben hast, ja, für, was weiß ich, Kühe oder Schafe oder was weiß ich, ja, also irgendwelche Tierchen, die du da draußen hast, Viehwirtschaft, ja, dann wird klassischerweise so hoch aufgeständerte Animal PB, ja, so mindestens 2,10 Meter, damit die Tiere darunter eben laufen können, ja, eben aufgestellt. Das ist eigentlich so das Produkt 1. Produkt 2 ist nachgeführte Anlagen. Ja, das macht auch ehrlicherweise momentan ungefähr 80% unserer Projekte eben aus. Das sind die Tracker. Ja, und die drehen sich dann eben, also du baust von Nord nach Süd.
Eine Achse, zwei Achse?
Eine Achse. Du baust von Nord nach Süd, dass die Module Richtung Westen und Osten zeigen.
Mhm.
Ja, das heißt, du fängst den Morgens und den Abends Sonne eben ein, ja, und hast halt dann dadurch ungefähr 20% mehr Ertrag, ja, als so eine klassische nach Süden aufgeständerte.
Klar, Marktwert erhöhen, um sozusagen Kannibalisierung vermeiden zu
genau.
Wie so Mittagsstunden, wo schon viel eingespeist wird.
Genau, so ist es. Genau.
Andererseits hätte ich gedacht, jetzt für den Verschattungsfall ist doch eigentlich mittags noch wichtiger. Also das Beispiel Hopfen, wo es viel Schatten geben muss,
ja,
ist es, müsste man dann nicht sozusagen eher mittags verschatten und einspeisen?
Also unabhängig voneinander. Wenn du beim Tracker bist,
ja,
der Tracker steht ja oder möchte immer im 90-Grad-Winkel zur Sonne stehen.
Ja,
ja, deswegen hast du immer dann maximale Verschattung.
Ja, logisch, okay.
Cool,
okay, und also da sind dann so Reihen und die Tracker bewegen sich mit der Sonne und die Tracker können noch zwischen den Reihen durchfahren.
Also du meinst jetzt die Traktoren?
Traktoren, genau, Traktoren.
Genau, also weil jetzt zweimal sonst von Trackern, einmal die nachgeführten Anlagen, genau, und dazwischen musst du ungefähr, also es kommt drauf an, in welcher Landwirtschaft du dich eben bewegst, wie dein Gerät und dein Equipment eben aussieht. Meistens hast du immer so solche Dreier-Schritte, ja, dass die entweder 9 Meter breit sind oder 12 Meter oder 15, 18 und so weiter.
Mhm.
Und dann musst du links und rechts jeweils einen halben bis einen Meter nochmal ein bisschen so einen Pufferstreifen eben lassen, ja. Und da kannst du dann auch so ein bisschen halt so Biodiversitätsstreifen und solche Sachen eben machen, so irgendwelche Blumen oder Kräutermischungen ausbringen, ja. Und genau, dementsprechend kann der Landwirt dann den Reihenabstand eben frei wählen, was für ihn eigentlich am meisten Sinn macht. Da muss ich ja dann immer eben überlegen, will ich es energiewirtschaftlich optimieren? Dann mache ich die Reihen halt tendenziell ein bisschen näher, also näher als so 12 Meter würden wir aber auch nicht empfehlen, ja. Weil sonst die Reihen beginnen, sich selbst zu verschatten, ja.
Mhm.
Und wenn er aber dann halt deutlich breiter gehen wird, dann kriegt er halt dementsprechend auch weniger Ertrag aufs Feld. Also Stromertrag.
Stromertrag, genau.
Genau.
Also
genau. Und das ist dann immer so die Balance, in der man sich dann eben bewegt.
Und gab es da in dem Bereich jetzt auf der technischen Seite, auf der Hardware-Seite viel Innovation oder ist das,
Klar,
die Solar-PV-Zelle, da kenne ich mich so ein bisschen aus, da weiß ich irgendwie, was da die Zusammensetzungen sind und was die Effizienzen sind, die man so erreichen kann. Aber bei den sozusagen dem Ständerwerk oder der Mechanik, die ja dann dazu führt, dass man die Differenzierung zu der normalen PV jetzt so aus meiner Sicht ausmacht, was gibt's da so für?
Ja, also ein totaler Gamechanger für die Agri-PV war die Bifazialität von Modulen.
Mhm.
Ja.
Von beiden Seiten Antreiber.
Genau so ist es. Also wenn du eben zum Beispiel, und das ist hier die dritte Art, von der ich jetzt nichts gesagt habe, die Solarzäune. Ja, du baust einfach nur, also Stahlsäulen auf und dazwischen spannst du dann die PV-Module eben ein. Mhm. Hast du halt mit einem Modul, ja, dass du halt morgens und abends Sonne halt eben ein.
Auch wahrscheinlich wieder Nord-Süd, die rein, dass du Ost-West die.
Genau so ist es, genau so ist es, genau so ist es. Und wenn du früher, hättest du halt einfach pro Seite ein Modul aufhängen müssen, wo sie halt eben monofazial eben waren, mhm. ja, und hätte dann halt mal deine CapEx dann einfach mal verdoppelt.
Ja.
Ja, und das war halt ein Riesenfortschritt, ja, das eben zu sehen und hat eigentlich in der Form mit der regulatorischen Auflockerung, ja, eigentlich den Markt erst so richtig ermöglicht.
Spannend, spannend, spannend. Und dann lassen wir ein bisschen Geschäftsmodell, Marktangang und so von euch sagen. Also ihr baut da die Demonstratoren auf in Bayern, Baden-Württemberg und anderen Standorten. Mhm. Und also ich habe gesehen auch, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber ich war auf einem E-Mail-Verteil von, ihr habt so einen Webinartag gemacht, auch wo es, was ich spannend fand, also die Gruppe, die angesprochen war, hauptsächlich Landwirte, die sozusagen potenziell interessiert waren, aber auch, ich sag mal, andere Stakeholder aus dem oder Player, Begleiter im Markt, die relevant sind. Mhm. Genau, wie kommt ihr an eure Kunden? Also du hast ja E-Commerce gemacht, da gibt es bestimmte Arten und Weisen, Kunden zu gewinnen und jetzt seid ihr in einem ganz anderen Markt unterwegs. Wie denkst du darüber nach?
Genau, also zweitens erst mal auf den Agri-PV-Talk einzugehen, den du gemeint hast, das Webinar, das war genau auf Landwirte ausgerichtet, aber es war auch im gleichen Maße auf Behörden ausgerichtet.
Genau.
Also wir hatten unglaublich viele Behörden, Baureferate, untere Naturschutzbehörden, die sich bei uns eben damit angemeldet haben, weil wir auch, also wir hatten auch Behörden, die vorgestellt haben. Also wir hatten das Landwirtschaftsämter, wir hatten Baureferatsleiter von Landkreisen, wie sie als Behörden auf die Beurteilung von Agri-PV-Anlagen eben blicken. Ja, und das ist natürlich für Landwirte super entscheidend zu verstehen, diejenigen, die darüber entscheiden, ob das okay ist oder nicht, ja, denen ihren Blick da eben mal zu hören. Und auch für die Behörden aus sich, damit der Landkreis Traunstein.
Education, ne?
Genau, das ist wirklich.
Also Knowledge Sharing sozusagen unter den Behörden auch.
Absolut, ja. Absolut. Und deswegen haben wir uns da sehr gefreut, dass wir da Dutzende von Landkreisen eben hatten, die da auch mit dran teilgenommen haben. Hm. Genau, aber jetzt dann auf die zweite Frage einzugehen. Welche Kanäle nutzen wir? Also wir sind in einem hybriden Modell. Ja, also wir machen sowohl outbound, also ganz klassisches Callcenter, System, wo wir Landwirte einfach kalt anrufen, ja, als auch, dass wir über die Social Paid Kanäle eben gehen, mhm. also Facebook und Insta. Mhm. Und das Interessante ist, du erreichst halt komplett unterschiedliche Zielgruppen.
Mhm.
Ja, also du kannst nicht sagen, okay, der eine performt jetzt besser, dann stelle ich den irgendwie ab und lasse mit den anderen irgendwie sein. Das ist so nicht, ja. Die sind komplementär zueinander, auch wenn sie unterschiedliche Cost of Customer Acquisition eben haben.
Mhm.
Ja, also das sind so, also dann werden so die Vertrieb, also die Termine eben so ausgemacht, mhm. ja, und dann haben wir einen Vertriebsaußendienst, der dann eben per Videocall oder persönlich halt eben hinfährt, mhm. um halt das Thema dann eben vorzustellen.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Landwirte Energiezone schon hören. Jetzt dann hoffentlich mehr. aber wenn jetzt da ein, zwei vielleicht doch dabei sind, mhm. Was wäre deren Journey? Wie geht's dann weiter? Erster Kontakt, sind angerufen worden, Außendienst kommt vorbei. Was passiert genau. dann?
Das Erste, was wir dann eben machen, ist, dass wir dem Landwirt erstmal so grundsätzlich erklären, wie halt Agri-PV eben funktioniert. Mhm. Aber dann sagen wir auch relativ schnell, hey, bevor wir uns jetzt sehr viel Zeit darauf verwenden, zu diskutieren, wie jetzt in deinem speziellen Fall die Anlage eben auszusehen hat, ja, lass uns erstmal prüfen, ob bei dir Netzkapazität eben vorliegt.
Mhm.
Ja, und lass uns bitte hier eine Anfrage eben stellen.
Mhm.
Ja, weil ansonsten ist nämlich die ganze Mühe hier umsonst. Ja. Und dann weißt du halt relativ schnell, okay, macht halt Sinn oder macht halt keinen Sinn. Ja.
Es geht dann immer über den Landwirt selber. Oder könnt ihr auch also.
Es kommt darauf an, was der Landwirt möchte. Wenn der Landwirt es selbst betreiben möchte, ja, dann also übernehmen wir für ihn die Aufgabe und fragen in seinem Namen beim Netzbetreiber an. Wenn der Landwirt, er sagt, ich möchte eigentlich tendenziell, dass ihr es betreibt und ich bekomme eine Pacht, dann fragen wir in unserem Namen an.
Mhm. Got it. Cool. Und wenn der dann, also sagen wir mal, der Anschluss ist gesichert, Netzkapazität ist da, wie machen wir dann weiter? Was passiert? Also, und Du hast ja vorhin so Stunden gesagt und also 3 Stunden später habt ihr dann schon das Ergebnis quasi.
Also man muss unterscheiden zwischen die Netzanfrage selbst zu stellen,
ja,
ja, und die Antwort zu bekommen.
Ja, okay.
Ja, also früher hat es uns 2-3 Wochen gedauert, eine Netzanfrage zu stellen, weil wir einfach noch neu in der Branche eben waren. Aber jetzt sind es halt 2-3 Stunden. Ja.
Das ist aber dann nur die Anfrage und noch nicht die Antwort.
Genau, ist noch nicht die Antwort, genau. Aber ich muss fairerweise sagen, also wir haben die Netzanfragen jetzt primär erstmal in Bayern gestellt. Mhm. Ja. Die haben ja gesetzlich die Vorgabe, innerhalb von 8 Wochen zu antworten. Mhm. Ja, und wir haben jetzt schon weit über 100 Anfragen eben gestellt. Muss ich sagen, wir sind deutlich unter den 8 Wochen.
Cool.
Ja, also es geht deutlich schneller, was das eben angeht.
Da gibt es wahrscheinlich dann auch einen Lerneffekt und Effizienzgewinn, je mehr Anfragen man stellt und so weiter, ne?
Absolut, absolut, absolut.
Und also wahrscheinlich auch ein Digitalisierungsthema letztendlich dann, die CDU-Ministerien gestern announced wurden. Könnte man auch nochmal reingehen in die Besetzung von gewissen Ministerien da. Aber genau. Was ist sonst so, wie schaust du auf aktuelle energiepolitische Entwicklungen, die für euch relevant sind? Gibt es da irgendwas, was, also es gab diese Novelle letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres?
Ja, das Solarpaket 1, genau. Also ich glaube, es gibt 2 Sachen, die für uns schon eben wichtig wären, die klar machen würden, in welche Richtung die Reise geht. Einmal wäre es die regulatorische Klarstellung von Mischspeichern, also von Grünstromspeichern und Graustromspeichern, ja, wo momentan es noch nicht 100%ig eben von der Bundesnetzagentur geklärt ist, inwieweit man es eben machen darf, ja, und inwieweit man es eben noch nicht machen darf. Da würden wir uns über eine Klarstellung sehr freuen. Und das andere ist natürlich, wie es nach Ende 26 weitergeht mit dem EEG. Ja, weil das ist einfach so ein Unsicherheitsfaktor, egal in welche Richtung es geht, ja, ist total okay, aber hauptsächlich für Klarheit, finde ich, wäre das Allerwichtigste. Ja.
Aber, also, so wie ich es verstehe, dass es eine Förderung gibt, ist irgendwie mehr oder weniger klar und alle Anlagen, die jetzt sozusagen bis 26 gefördert werden, werden dann auch weiter so gefördert? Oder glaubst du, es gibt dann Bestandsschutz müsste es ja schon geben?
Nur unter den Bedingungen kannst du ja investieren.
Genau.
Ja, also das glaube ich jetzt nicht, dass das sich ändern wird. Aber Klarheit zu haben, wie es nach dem 01.01.2027 weitergehen wird, egal in welcher Regelung. Ich glaube, da liegen ja unglaublich viele Themen auf dem Tisch, wie man das angehen kann, einfach möglichst schnell einfach zu sagen, okay, in die Richtung wird es irgendwie gehen, ja, damit man auch als Unternehmer Planungssicherheit eben hat. Ja.
Wie groß sind eure Anlagen dann? Also so Pi mal Daumen bis 2,5, wenn wir jetzt da eure, kann ich das im Kopf ausrechnen? Also sind wir dann bei, ich krieg's nicht hin, 2 Gigawattstunden Ertrag pro.
Also
80% von 1,1 mal. Mach du mal lieber.
Also die Sache ist, wir bleiben ganz bewusst unter der 1-Megawatt-Schwelle.
Okay.
Ja, weil wir dann eben in der fixen Vergütung sind und nicht über die Ausschreibungen eben müssen.
Mhm.
Ja. Das ist einfach, wie gesagt, weil das einfach Klarheit und wieder Geschwindigkeit eben bringt.
Mhm.
Ja, muss ich nicht an Ausschreibungstermine und Unsicherheiten und irgendwelche Bürgschaften hinterlegen und so weiter und so fort.
Aber du musst trotzdem über den Direktvermarkter gehen.
Ja,
okay.
Ja. Das musst du schon.
Mhm.
Ja. Aber du musst den anderen Ausschreibungshässen nicht durchgehen.
Mhm.
Ja, deswegen 1-Megawatt-Anlagen und für 1-Megawatt-Anlagen, also je nachdem, was für eine Art von Agri-PV du eben baust, brauchst du irgendwas zwischen 1,5 bis 1,8 Hektar. Also du brauchst gar nicht die ganzen 2,5. Deswegen bei deinem Hofbeispiel, wenn ihr 1,4 oder 1,5 Hektar eben habt, könnte es vielleicht sogar ausgehen.
Ja, da ist halt viel so Wiese ums Haus rum und ein bisschen Wald. Ich denke halt eher an die Fläche nebendran. Da gibt es so ein Pocket. Aber
müssen wir
nach dem Nachgang mal. Ich zeig dir mal was. Okay. Verstanden. Also der Ertrag dann über die Zeit. Ich hänge gerade ein bisschen Faden verloren. Was war meine Frage davor? Ich hatte
wie das energiepolitische Regime, wie ich darauf eben gucke.
Genau. Also das ist ja ein relevantes Thema nicht nur für die Agri-PV, sondern für alle erneuerbaren Anlagen, die gerade EEG-Vergütung bekommen. Aber für euch eben auch, genau, sonst regulativ irgendwas besonders relevant? Du hast schon zwei Punkte genannt. Bidding Zone Review, darauf wollte ich hinaus. Hast du mitbekommen? Strompreiszone, Geburtszonenteilung, also es gibt ja einen Prozess, das machen wir auch nochmal in einem Monthly, wahrscheinlich ausführlicher, aber es gibt von europäischer Seite, von dem Zusammenschluss der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ausgeführt, aber von den der Zusammenschluss der Regulierungsbehörden ACER quasi aufgesetzt als Prozess, ein Prozess, wo man eben anschaut, machen so die Strommarktgrenzen, die wir so setzen, Sinn, auch im Zusammenspiel mit dem physikalischen Netz, das dahinter steht.
Ja.
Und da gibt es dann, finde ich, einen ziemlich gut aufgesetzten Prozess, wo dann die Techniker und die Ökonomen zusammen draufschauen und sagen, macht das alles so Sinn, wie wir das machen? Wir haben in Deutschland die größte Geburtszone, den größten zusammenhängenden Markt, das ist toll, und Luxemburg zusammen, weil es gibt ganz viel Liquidität, positiv, also alle Händler müssen sich kein Gedanken machen über den Netz und die Netzbeschränkungen und die Nord-Süd-Engpässe und welche Engpässe auch immer und Loopflows, die dahinter stehen, und können dann sagen, wir handeln einfach miteinander. Ob ich ein Direktvermarkter von einer Windanlage, Kraftanlage aus Norddeutschland bin oder ob und ein Industrieunternehmen in Süddeutschland, die irgendwie PPA abschließen wollen, alles super. Aber das hat halt schon auch führt zu Verzerrungen und führt zu der Redispatch, den man im Hintergrund ausführen muss, der ist dann eben anspruchsvoll. Und wenn wir jetzt einen Geburtszonen-Split hätten, also oft wird nur Nord-Süd besprochen, aber jetzt kam raus am Montag Bidding Zone Review eigentlich, also wohlfahrtsoptimal oder fürs ganze Land marktwirtschaftlich am sinnvollsten tatsächlich ein Geburtszonensplit von 5 Zonen innerhalb von Deutschland. Okay. DE5, so der Name, den alle besprechen. Und da würde dann rauskommen, dass es 2 oder 3 Zonen gibt, wo eure PV-Anlagen stehen würden. Mhm. Und dann ganz so von der Tendenz, ganz bisschen, die Preise höher liegen würden in diesen. Und das ist ja, wenn ihr Direktvermarktung macht und ihr auch an den sozusagen Erträgen, die an der Börse dann erzielt werden können, hängt, ja gut für euch, oder?
Ja, also ich glaube, unabhängig von den Geburtszonen Entwicklungen ist es einfach sehr sinnvoll, wenn du Produktion halt möglichst nahe am Verbrauch eben hast. Mhm. Ja, und das ist auch mit einer der Gründe, warum wir uns in Bayern und Baden-Württemberg eben bewegen. Mhm. Nicht nur, weil wir halt dort wohnen, sondern es macht halt einfach wirtschaftlich total viel Sinn. Und wir sehen das auch bei unseren zugesagten Netzanfragen. Mhm. Ja, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, aber umso näher ich halt an großen Verbrauchern dran bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit halt, dass ich auch einen passenden Einspeisepunkt halt eben habe. Ja, und es macht halt für die ganze Wohlfahrt der Gemeinschaft halt eben auch Sinn, dass ich keinen 800 Kilometer langen Kabel quer durch die Republik irgendwie legen kann, muss. Ja, und sondern eben direkt vor Ort eben produziere. Ja, und wir sehen auch viel witzigerweise, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, pass mal auf, und dann können wir vielleicht auch immer zu ihm sprechen. Mhm. Wir haben hier da unser Werk, da mitten auf dem Land, können jetzt aus, was weiß ich, statischen Gründen nicht oben auf dem Dach die PV-Module drauf packen. Mhm. Oder es reicht einfach nicht, was wir da an Leistung eben unterkriegen. Ja, aber wir würden ganz gerne drumherum eben mit PV-Anlagen machen. Aber wir kriegen es nicht durch die Gemeinden halt eben durch normale Freifläche zu tun, weil die das scheiße finden. Ja. Und da können wir dann halt eben auch mit reinspringen und sagen, okay, wir brauchen euch eben drumherum Agri-PV, machen direkt einen On-Site PPA mit, wie bei uns, mit der TU München, und speisen dann direkt bei euch eben lokal eben ein. Ja. Deswegen, ich glaube, dahin muss es eben gehen, dass du einfach viel mehr darüber nachdenkst, wie kann ich lokal eben produzieren und einfach Netzausbaukosten einfach dadurch deutlich eben reduzieren. Und mit Batterien kannst du da halt einfach unglaublich viel halt eben in der Volatilität der Erneuerbaren halt eben das reduzieren.
Ja, absolut. Batterien, Riesenthema. Wir sprechen immer über die ganzen Netzanschluss für GERN, die völlig bescheuerterweise kostenlos vergeben werden, sozusagen eine Option auf Anschluss, aber die einen ökonomischen Wert hat. Wie schaut ihr auf Speicher? Wie groß muss ein Speicher sein für eure 1 MW-Anlage? Oder denkt ihr über 1 oder 2 oder 3 oder 4 Stunden Systeme nach? Welche Technologien sind die spannendsten? Also habt ihr sicherlich für euren Case ganz genau angeschaut. Und
ja, also das ist ehrlicherweise eine der großen Diskussionen, die wir jetzt für die neue Finanzierungsrunde eben testen wollen. Ja, wir wollen, also unser Kern unseres Business ist ja nicht Battery Business. Ja.
Aber ihr habt einen erheblichen Vorteil, weil ihr kommt.
Wir haben einen totalen Vorteil. Deswegen ist es für uns gerade eben so die Überlegung, make or buy. Mhm. Ja. Inwieweit mache ich das jetzt irgendwie mit einem Partner? Mhm. Weil also Battery Business, also das ist schon scheiße komplex. Ja, also die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die du da drin eben hast, du hast die technologischen Veränderungen, du hast die gleichzeitig die regulatorischen Veränderungen. Also da brauchst du schon ein sehr dediziertes Team, das nur genau das macht, das irgendwie so als Player so ein bisschen, mache ich jetzt hier on the side, ja, das würde ich mich jetzt irgendwie als Unternehmer nicht wohlfühlen, ja, das eben zu tun. Deswegen zu sagen, hey, und das ist auch im Rahmen unserer neuen Finanzierungsrunde, hey, wir wollen ein ganz dediziertes Team eben haben, dass sich Batteriespeicher, dass wir die ersten paar eben bauen, schauen, wie sie eben lernen. Und wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir es irgendwie verstanden, ja, dann rollen wir es halt eben aus. Unsere Bauanträge, unsere Netzanfragen, ja, unsere Pachtverträge sind alle auf Batterien ausgelegt, dass wir es tun können. Mhm. Ja. Aber würde ich jetzt schon sagen, hey, ich fühle mich confident genug, dass ich jetzt sage, hey, paar Millionen all in, nee, würde ich jetzt aktuell nicht tun. Und auch wenn du dir wir haben uns gestern auch die Analysen angeguckt, die Ertragsschätzungen, die du pro Kilowattstunde bei einem BESS-System für die nächsten Jahre irgendwie hast, die variieren um Faktor 4, ja, für ein Jahr in der Zukunft. Ja. Also das ist halt verrückt, ja, von also wirklich auch Spielern, wo du sagen würdest, also dann legst du Aurora daneben, nimmst du irgendwie hier den anderen Versorger und wo du sagst, das ist schon ein bisschen
schwierig. Naja, weil es sozusagen so schnell sättigt dann auch, ne? Also sozusagen, es kommt alles drauf an, wie schnell, also was die Penetrationsraten sind und also Erzeugungskapazitätsausbau versus BESS-Kapazitätsausbau. Und da musst du halt irgendeine Annahme treffen und die ist halt dann.
Plus Strombedarf.
Ja, plus Strombedarf,
genau. Den du auch noch eben mit reinmodellieren musst. Ja, ja. Also das ist, und diese Unsicherheit spiegelt sich halt in diesen unterschiedlichsten Prognosen halt eben wieder. Ja, und deswegen siehst du halt momentan, wo die Volatilität noch sehr hoch ist und wo sie gesichert hoch ist, deswegen rennen alle jetzt gerade eben wie blöde. Weißt, und alle wissen aber, dass das in 1-2 Jahren schon wieder ganz anders aussehen kann, deswegen möglichst schnell. Ja, den Speicher da eben hinzubauen. Ja. Und dann kommen halt diese 350 Gigawatt
Netzanschlussbegehren
halt eben zustande. Deswegen.
Cool, du. Ich glaube, wir sind schon, ich gebe so ein bisschen auf die Aufnahmezeit, wir sind schon fast. Alex, das sagt mir immer, ich darf nicht so lange labern und soll unter einer Stunde bleiben und mit Intro, Outro. Deswegen habe ich jetzt irgendwie noch 2, 3 sozusagen letzte Fragen. Was passiert so in den nächsten 12 Monaten bei euch? Worauf freust du dich am meisten? Was müsste geschehen, dass du in der Regnose, neues Wort gelernt, nicht Prognose, sondern Regnose, also wenn du dann sozusagen zurück prognostizierst, was müsste passiert sein, dass du sagst, das war ein erfolgreiches Jahr für Feld?
Also ich glaube, was wenn ich so, das ist momentan unser Betrachtungszeitraum Ende nächsten Jahres, ja, wenn ich jetzt dann zurückblicken würde, ja, dann wäre es definitiv für mich ein großer Win, wenn wir da unsere 150 bis 200 Anlagen irgendwie stehen hätten, wenn wir dann schon, na sagen wir mal, mindestens 50 Batteriespeicher eben stehen hätten, sei es in Kooperation oder auch eben selbst, das wäre ein großer Win, ja, und dass wir einfach, sagen wir schon, vielen Landwirten, sagen wir so, ein weiteres gesichertes Einkommen zur Verfügung eben stellen können, weil die momentan durch den Klimawandel, und auch durch die regulatorischen Veränderungen wirklich, die kämpfen, und einen Beitrag da eben zu leisten zu einer landwirtschaftlichen Stärkung und einer energiewirtschaftlichen Stärkung Europas, das ist unser Ziel.
Cool. Und hast du irgendeinen Tipp für jetzt junge Leute, die vor 10 Jahren noch in E-Commerce reingegangen wären und jetzt sich vielleicht die Energiewirtschaft angucken, was würdest du jungen Unternehmern, Unternehmerinnen raten, die im Bereich Energiewirtschaft, Energiewende, vielleicht sogar Agri-PV, gibt es irgendwas, was ihr nicht macht, wo du sozusagen gerne mehr Wettbewerb drin hättest, wo du sagen würdest, hey, das oder das ist ein Problem, was gelöst werden soll, also wenn nicht auch fein, aber gibt es irgendwie, kannst du der jungen, jüngeren Generation von Macherinnen da draußen was mitgeben?
Also wir sind jetzt in der Energiewirtschaft auch seit irgendwie einem Jahr, deswegen wäre es, glaube ich, vermessen von mir jetzt zu sagen, dass ich jetzt schon alles irgendwie genau verstehen würde, wie was eben zusammenhängt. Was ich jetzt nach diesen 12 Monaten zumindest mal sagen kann, ich glaube, wenn du als junger Mensch, ja, der digital affin ist, ja, in so eine Branche eben reinkommst, man merkt, dass sie sehr im Umbruch ist. Mhm. Ja, man merkt, dass sagen wir so etwas tradierte Denkweisen ja, auf neue Ansätze halt eben stoßen. Und ich glaube, dass man als junger Mensch, das ist auch mir so jetzt eben gegangen, die Frage ist doch, womit möchte ich eigentlich meine Lebenszeit verbringen? Mhm. Ja, möchte ich jetzt das nächste Shampoo ja irgendwie dann irgendwie vermarkten oder die nächste Gutscheinseite? Ja, oder möchte ich eigentlich was zu was beitragen, was eigentlich für diese Gesellschaft und diesen Planeten wirklich voranbringt?
Echte Probleme lösen.
Ja. Und die sind echt scheiße schwer.
Mhm. Mhm.
Ja. Deswegen, ich kann jetzt nicht die Market Opportunity eben benennen, ja, ja. Aber ich finde, das ist ein guter Kampf, den zu führen.
Mhm. Ja, auch wenn du dir anguckst, sozusagen, was sind die großen Unternehmen, die so gebaut wurden in den letzten Jahren, auch sozusagen aus der E-Commerce-Phase, so ein Zalando oder so. Ich weiß nicht, ob sozusagen so viel Wert dahinter steht, wie so ein Klamottenhandelsunternehmen aus Berlin. Ich freue mich, dass mehr Leute in die Energiewirtschaft gehen und da einen Sinn haben. Und was ich eigentlich immer gerne sage, ist, es gibt natürlich total viel so Domänenwissen und Fachexpertise und so. Ich bin jetzt 15, 16 Jahre irgendwie in der Energiewirtschaft. Aber es lohnt sich trotzdem, da von außen mit einem frischen Blick drauf zu und Dinge in Frage zu stellen, hast du ja auch gesagt, nichts so hinzunehmen, wie es ist und auch einfach da mit einem gewissen Mut, einem Selbstbewusstsein reinzugehen und zu sagen, ja, also muss das jetzt so sein oder ist es jetzt so, weil es gut ist oder ist es so, weil es schon immer so war? Und von daher, das ist irgendwie immer mir ganz wichtig, wenn ich mit Leuten rede, die Bock haben drauf, Energiewende zu machen, aber irgendwie sich auch ein bisschen so Respekt davor haben vor diesem tradierten System und den eingesprungenen Sachen dort. Wenn sich Interessierte mehr über Feldenergie informieren wollen, wo finden sie dich, wo finden sie euch? Webseite einfach, oder? Habt ihr?
Genau. Also wir haben einiges an offenen Stellen.
Ah, cool.
Also,
in welchen Bereichen?
Viel im Bereich Sales, Projektierung, ja, weil das ist momentan noch unser Fokus. Ja, wir suchen auch einen CRO beziehungsweise einen weiteren Co-Founder. Ja, möchten uns gerne auch mit verstärken.
Revenue, also
genau, Vermarktungsseite. Mhm. Ja, also nicht nur jetzt irgendwie welchen Direktvermarkter suche ich aus, sondern halt auch wirklich alles so rund um das Thema, hey, Battery, ja, was kann ich irgendwie machen, ja, mit den Flächen und den Anschlusspunkten. Ja.
Was muss der mitbringen? Muss der sozusagen eher Expertise bei den Landwirten mitbringen oder kann er frisch da auch?
Also sagen wir so, Lukas und ich kommen nicht aus der Energiewirtschaft.
Okay.
Ja.
Okay.
Also wir sind halt einfach Serienunternehmer und mit allen Vor- und Nachteilen. Deswegen wäre es auch manchmal schön, wenn wir jemanden dabei hätten, der schon, sagen wir mal so, auch weiß, was er tut.
Ja, das klar. Okay. Ja, also davon haben wir einige in der Hörerschaft, der Hörerinnenschaft der Energiezone. Ich hoffe, das schreibt dann bitte erst mir und dann leite ich halt weiter, damit ich mitbekomme, ob die Vermittlung funktioniert hat, wie gut der Kanal schon funktioniert. Nee, cool. Super. Adrian, vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke dir.
Ich bin total spannend, was ihr macht. Glaub auch, super Nische gefunden und viel Potenzial. Und lass uns gerne in 10, 12, 14 Monaten nochmal sprechen, wo ihr dann steht. Oder wenn du in Berlin bist, sag Bescheid. Und
nein, vielen Dank, Ilan.
So, das war's für heute aus der Energiezone mit einem Gründer, der zeigt, wie man unternehmerische Erfahrungen aus der digitalen Welt nutzen kann, um echte Klimalösungen zu bauen. Was bleibt bei mir hängen? Also ganz persönlich, ich weiß, dass Agri-PV schon länger ein Buzzword ist, aber eigentlich noch viel mehr ist. Es ist ein skalierbarer Hebel auch für die Energiewende, dass es um Geschwindigkeit und Rechtssicherheit geht. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann kann es ein richtiger Gamechanger werden. Und ja, die Klimakrise ist einfach eine physikalische Krise. Da braucht es echte Produkte und nicht nur Software. Und ja, das kann Adrian ganz bildhaft beschreiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte einmal die Energiezone abonnieren. Lasst auch gerne eine Bewertung da mit hoffentlich mehreren Sternen und teilt die Folge mit allen, die Bock haben auf Impact, auf Skalierung, auf Energiewirtschaft und das alles irgendwie zusammenzudenken. Mehr zu Adrian und zu Feldenergie findet ihr auf der Webseite und falls ihr selbst Lust habt, also Agri-PV-Revolution mitzugestalten, dann ja, die suchen noch Mitstreiter. Schaut einfach mal bei denen nach, schreibt mir oder Alex oder team@energiezone.org auch gerne jederzeit bei Fragen, Kritik, Anmerkungen, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefällt, wovon wir mehr machen sollen, was wir aufhören sollen und so weiter. Aber genau, so wie erstmal von mir heute. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt grün, bleibt smart und bleibt cool und bis bald in der Energiezone. Soweit erstmal. Mach's gut.